Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir sind im Dezember angelangt. Wir machen übrigens keine Podcast-Pause, das mal an dieser Stelle. Ne? Ihr könnt die ganze Zeit durchhauen und durchhören. Hi Kilian.
Hallo erstmal liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo liebe Ronja. Ja, wir machen keine Pause. Wir werden durch aufnehmen und durch exerzieren, was wir für coole Themen dabei haben, auch über die Weihnachtszeit hinweg. Hm. Und wir sind im Dezember angelangt.
Endjahresstimmung. Was bedeutet das, Kilian?
Das bedeutet, jetzt vor allem in dieser Woche, kurz vor Nikolaus, ich habe mich schon ein bisschen darauf vorbereitet gehabt, ich wusste, dass es jetzt kommt, Spotify Wrapped kommt raus. Und ich weiß nicht, wie es dir erging. Wir haben jetzt Ende der Woche, gerade es kam am Mittwoch raus, in der ersten Dezemberwoche. Und Instagram und alles ist voll damit. Ich weiß nicht, wie es in deinem Feed aussieht.
Ja, es ist voll und finde ich super nervig, weil es interessiert mich doch nicht, welche Podcasts, okay, Podcasts vielleicht noch eher, aber jetzt welche Musik die Leute im Einzelnen wie viel im Jahr gehört haben. I don't care, sorry. Ich finde es tatsächlich auch voll persönlich, ich würde meine Musik oder mein Rap niemals teilen, weil...
Heute auch nicht? Gibst du uns keinen Einblick?
Ja, du musst einfach wissen, dieses Jahr ist es ja tatsächlich super wild, weil wir jetzt Kinderlieder hören, wir hören die ganze Zeit so eine Klavier-Doodle-Playlist, weil das die Einschlafmusik, die Einschlafplayliste.
Und die ist auch dann oben dabei im Ranking.
Ganz oben mit dabei, klar. Witzig. Taylor Swift ist mit dabei, ja, auch. Okay. Aber ansonsten ist es ein ganz, ganz komischer, unangenehmer Mix auch. Und
also du hast Spotify, oder? Mal so gefragt.
Ich habe Spotify und du ja nicht mehr, glaube ich.
Ich nicht mehr. Und trotzdem habe ich Rap mir jetzt mal angeschaut, weil ich war ja noch die Hälfte des Jahres dabei. Ich bin im Sommer rübergewechselt zu Apple Music tatsächlich. Keine Werbung hier an der Stelle. Ich bin auch jetzt nicht viel happier oder so. Es lag vor allem auch an Preismodell, weil Spotify auch nochmal echt teurer wurde jetzt die letzten Monate und wieder so ein Familienabo haben. Aber ich habe trotzdem Rap bekommen.
Wir haben auch ein Familienabo und ich weiß gar nicht, wer das bezahlt. Ich bezahle es nicht.
Ja, jetzt, ich bezahle es gerade, deswegen kümmere ich mich jetzt auch mehr drum, glaube ich, das Gefühl. Und achte dann noch mehr drauf. Und Spotify wurde ja wirklich teurer. Jetzt geht zum Ende des Jahres auch hin, haben sie vorher angekündigt. Trotz schlechterer Qualität im Vergleich zu anderen Streams.
Jetzt ist mir mein Mikro runtergefallen.
Das hat man gehört. Sorry. Wir machen weiter im Programm. Also Spotify wurde teurer, hat aber schlechtere Qualität als die anderen Streamingdienste. Und das war so einer der Gründe. Es gibt aber noch ein paar andere Gründe, warum Spotify gar nicht unbedingt der beste Streaminganbieter ist und auch nicht der am wenigsten kritisierteste tatsächlich. Jetzt ist es bei Spotify Wrapped so, ihr habt es in euren Feeds, wir haben es in unserem Feed. Es ist ein Riesending. Und das betrifft ja die komplette Musikszene. Also wir sehen jede Band, jeden Künstler, jede Künstlerin, auch Podcaster eben, wie sie teilen, wie viel sie gehört wurden, pipapo. Auch andere Branchen springen darauf an. Also ich sehe auch in anderen Apps jetzt schon Zusammenfassungen. Auch andere Streamingdienste kopieren das 1:1. Also auch Apple Music zum Beispiel hat 1:1 auch gestern so ein Rap dann direkt rausgebracht. Also die orientieren sich aneinander. Und auch andere Branchen, also zum Beispiel Finanzguru, App, um zu checken, wie viel Finanzen man hat, die machen auch jetzt so ein Rap, habe ich gesehen. Also,
teilen die Leute das dann auch?
Habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder so ist. Ich denke mal, ich habe es letztes Jahr mir angeschaut. Weiß nicht, ob es dieses Jahr genauso wieder kam, aber ich weiß, dass letztes Jahr genau zu meinem Rap auch Finanzguru Rap rauskam, wo dann rauskam, wie viele Burger hast du gegessen und wo wurde am meisten Geld verbraten, pipapo. Ja, auch natürlich. Bei Spotify hat es auch einen Gedanken, gerade auch dieses Jahr jetzt wieder, dass man es irgendwie mit Freunden teilt, dass da irgendwie dieser soziale Gedanke drin ist. Es gibt so Clubs, denen du zugehörig bist, die erfinden dann irgendwelche Begriffe auch. Bei Spotify war dieses Jahr auch ganz groß das Thema Alter. Hast du es auch gesehen?
Ja, ich bin ungefähr 40, glaube ich.
40?
Ja.
Ja, gut. Also ich sehe online entweder 20 oder 74. Habe jetzt auch ein paar Freunde gehabt in meinem Feed, die irgendwie sagen, sie hören irgendwie an Frank Sinatra oder so. Ich bin genau 30. Ganz lustig.
Ah.
Ich bin aber der Einzige auch in meinem Freundeskreis. Ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgefragt, extra auch für heute. Ich bin der Einzige, der genau das biologische Alter anscheinend hat. Ich weiß nicht, was ich richtig oder falsch mache. Naja, so oder so, Spotify Wrapped ist diese Woche ein Riesenthema und wir dachten uns, dass das vielleicht auch mal ein ganz guter Anlass ist, darüber zu sprechen. Denn es gibt auch Kritik an Spotify Wrapped, weil es einfach auch ein riesen Marketing-Ding ist, weil man damit wirklich auch natürlich eine Brand, ein Unternehmen pusht und da auch auf jeden Fall dem hilft natürlich, darüber noch mehr zu sprechen. Ich weiß nicht, wie viele User-Zahlen auch dazukommen jetzt nur durch Spotify Rap, dass die Ende des Jahres wahrscheinlich noch viel mehr Zuläufe haben. Und dann gibt es noch andere, gar nicht mal so kleine Probleme mit Spotify im Allgemeinen, mit der Musikbranche an sich. Wir reden da über KünstlerInnenbezahlung, faire Bezahlung in der Musikbranche, in der Musikindustrie. Wir reden auch über politische Themen tatsächlich. Und wir haben dazu heute einen echt coolen Gast ganz spontan akquirieren können, worüber ich richtig happy bin.
Ja, erzähl mal, wen hast du dir da rangeholt?
Ja, ehrlich gesagt, darauf gestoßen bin ich auf sie, sie ist Musikjournalistin, bin ich auf sie durch ein Reel tatsächlich auf Instagram, denn sie ist Musikjournalistin, bringt einen Newsletter raus, der ist zwischen 2 und 4 und sie heißt Melanie Golin und sie ist ausgezeichnete Musikjournalistin für Text und Audio in Berlin, gibt dieses Newsletter heraus, hat zum Schwerpunkt eigentlich Geld und Gerechtigkeit in der Musikindustrie. Wie kann ein Weg in eine finanziell sichere, nachhaltige und kreativ lohnenswerte Zukunft für alle Beteiligten in der Musikindustrie aussehen? Okay. Und sie hat ein Reel dazu gemacht, genau in dieser Woche, wohl auch antizipiert, Spotify Wrapped wird herauskommen und hat in dem Reel davon erzählt, Spotify ist nicht so cool, macht keine Werbung für Wrapped, wenn ihr aber trotzdem darüber sprechen wollt, ist das vollkommen fair, ist ja auch irgendwie Sinn, dass man über seine Musik vielleicht doch reden möchte, manche mögen das, das irgendwie teilen möchte und sie hat in dem Reel dann gezeigt, wir verlinken es auch in den Shownotes, dass man zum Beispiel eine Liste handschriftlich einfach anfertigen kann und dort dann die Lieder aufschreiben kann. Man verbindet dann ja trotzdem die Spotify-Wrapped-Ergebnisse, aber vielleicht macht man dann auch nicht, teilt man nicht die Bilder, die Videos von Spotify mit dem Logo drauf. Was Brand angeht, sagt aber gleichzeitig auch, macht euch bewusst, es ist ein Marketingprodukt und Spotify hat und besitzt riesengroße Probleme. Über die wollen wir jetzt mit dir sprechen. Sie ist dabei. Wir nehmen das Interview jetzt gleich mit dir auf. Und ich freue mich einfach, dass wir sie gewinnen konnten, weil sie ist wirklich die Expertin. Ich stelle dir all die Fragen gleich, die mir auf dem Herzen liegen. Worum geht es eigentlich bei Spotify? Was ist wirklich zu kritisieren? Was gibt es für Alternativen? Was haben wir für Möglichkeiten? Und ich freue mich drauf.
Top, ich freue mich auch drauf, denn du weißt ja, von Musik habe ich echt so gar keine Ahnung. Das ist ja wirklich der Bereich neben Fußball, wo ich extrem wenig Wissen habe. Deswegen freue ich mich, euch beiden zuzuhören und von euch zu lernen und ja auch die dunklen Schattenseiten von Spotify kennenzulernen. Kilian, cool. Wir gehen rein.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein, oder?
Yes.
Also wünschen wir euch herzlich willkommen und ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Melanie Golin.
Jetzt hast du es verkackt, aber wir gehen trotzdem rein.
So, und jetzt sind wir drin im Gespräch. Hallo Melanie, freut mich, dass du zu Gast bist heute.
Hallo.
So, Melanie, erzähl mal, du bist Musikjournalistin. Du hast Spotify demnach, nehme ich an.
Nee.
Ich
habe Spotify, aber ich habe nur ein kostenloses Konto und ich streame meine Musik aber woanders. Ich bin halt beruflich noch bei Spotify, weil ich immer mitkriegen möchte, was da so passiert, damit ich dann auch darüber berichten kann. Aber mein Musikstreaming passiert woanders.
Okay, aber du hast dann wahrscheinlich trotzdem jetzt diese Woche auch in deinem Feed, okay, da bist du wahrscheinlich ein bisschen anders noch unterwegs. Du hast wahrscheinlich deine Bubble, wo es auch nicht so gefeiert wird. Aber es gibt bestimmt Leute auch in deinem Feed, die Spotify Wrapped geteilt haben, oder?
Na klar. Obwohl ich schon gemerkt habe, dass es ein viel größeres Bewusstsein dafür gibt, wie problematisch das ist. Und es sehr, sehr viel weniger. Ich fand, es war schon letztes Jahr weniger als 2023. Und dieses Jahr war es noch mehr weniger. Und ich habe sehr viele Statements gesehen, warum die Leute das eben nicht teilen. Und dass sie jetzt endlich mal wechseln wollen. Und gleichzeitig, also obwohl ich es in meiner Bubble gesehen habe, dass es viel weniger ist, hat Spotify ja einen Tag danach rausgegeben, es war das größte Wrapped ever, 200 Millionen UserInnen, die das geteilt haben und wirklich, also das größte Engagement in der Geschichte von Spotify Wrapped. Und das finde ich absolut spannend, weil es auf der einen Seite so viel mehr Bewusstsein dafür gibt, dass eben ganz viel schief läuft und auf der anderen Seite anscheinend eine große Lust trotzdem und weiterhin besteht, dass man sich selbst durch den eigenen Musikgeschmack präsentieren möchte, egal in welcher Form.
Ja, warum denkst du, funktioniert Spotify Rap denn so gut? Also warum funktioniert es gerade bei jüngeren NutzerInnen?
Weil wir uns natürlich komplett über Musik identifizieren. Musik ist ja was hoch emotional ist und was wir hören, worin wir uns wiederfinden. Und wenn ich anderen Leuten zeige, was ich höre, dann erzähle ich ja eigentlich auch was über mich selbst.
So Identitätsarbeit auch so.
Genau, was ich will, dass andere Leute wissen. Und wenn dann mein Künstler jemand ist, den ich besonders cool finde, dann will ich das natürlich Leuten zeigen. Guck mal hier, ich höre den total oft, weil der bedeutet mir wahnsinnig viel. Und man hofft natürlich, dass die anderen das verstehen oder vielleicht dann denken, boah, ist die cool, dass die das so viel hört. Und das ist, war schon immer so. Also Jahresendlisten sind ja ein Ding, seit es Popmusik gibt. Mhm. Und deswegen, ja, man möchte das einfach teilen. Und man möchte seine Identifizierung damit irgendwie ausdrücken.
Mhm. Aber gleichzeitig schafft es ja Spotify schon, würde ich sagen, durch diese ästhetische Inszenierung, dass es sich so super interessant anfühlt. Also ich weiß, letztes Jahr gab es ja, da hatten die so einen Begriff, da gab es so Begrifflichkeiten für jedes Musikgenre oder für jede Mischform an Genres, die man gehört hat. Ich weiß gar nicht mehr, was meiner war. Und dieses Jahr schaffen sie ja zum Beispiel über dieses Alter, dass man irgendwie neue Storys aufkommen, was man dann teilt. Das Alter ist ja überall, also bist du jetzt 64 oder 21. Ja,
ja, das ist wahnsinnig clever, dass sie halt immer sowas wirklich reinnehmen, was total shareable ist und wo man sich entweder total gesehen fühlt oder geschmeichelt oder eben gar nicht damit übereinstimmt. Aber jeder dieser Gründe ist ein Grund, mit anderen Leuten darüber zu reden, also es zu teilen. Und ich hatte auch so viele Leute, die, also ich bin so Ende 30 und die Leute in meinem Freundeskreis, die so 17 als Alter hatten, die waren natürlich total stolz drauf. Guck mal, wie viel neue Musik ich noch höre.
Ja, subjektives Alter, sich jünger.
Ja, und die, die 64 als Alter hatten, die fanden es auch total witzig, weil sie nur alte Musik hören. So.
Also, die schaffen Frank Sinatra und Pink Floyd und so wahrscheinlich.
Zum Beispiel, oder die Beatles. Die schaffen das halt immer noch so, merkwürdige Kategorien mit reinzubringen, dass man eben eine sehr große Lust hat, sich darüber auszutauschen, als eben nur so eine Top 5 der KünstlerInnen.
Ja, verstehe ich. Aber du hast jetzt schon angedeutet, gehen wir doch mal rein oder gib uns mal gerne so einen gesamten Überblick. Was ist denn daran so problematisch, das jetzt zu teilen oder generell an Spotify? Was ist denn daran problematisch?
Ich glaube, dass Spotify und das Musikstreaming ein Problem ist, das wabert schon die letzten 5 Jahre durch den Raum. Und da ging es eigentlich immer vor allem darum, dass Musikstreaming sich für die Leute, die den Content auf diesen Plattformen machen, also MusikerInnen, eben nicht auszahlt. Die verdienen da Mikrocent-Beträge, die sie dann auch noch mit allen teilen müssen, die daran beteiligt sind. Also das, was man immer hört, was Spotify und die anderen auszahlen, das geht ja nicht direkt an die KünstlerInnen. Da geht ja noch was zum Label, da geht noch was zum Vertrieb, da gehen noch Beträge ab für alle Leute, die daran mitgearbeitet haben, sodass dann eben wirklich so kleine Krümel übrig bleiben für die Leute, die die Musik machen. Und das war schon länger ein Problem, so das wusste man. Und dieses Jahr hat der Shit aber richtig den Fan gehittet, weil eben so eine Nachricht nach der anderen rauskam, wie Spotify sich aufstellt, beziehungsweise was so für Dinge passieren. Ich glaube, das Größte war im Juni, dass eben rauskam, dass der Spotify-Chef, Daniel Ek, dass der...
Schwede, oder? Also Spotify
genau,
ist ja schwedisches
Spotify ist ein schwedisches Unternehmen. Und der Chef hat also 600 Millionen, ich weiß nicht, ob es Millionen oder Milliarden war, wahrscheinlich waren es Millionen, aber Milliarden würde auch niemanden mehr wundern an diesem Zeitpunkt, in ein Unternehmen gesteckt hat, das eben mit AI-Technologie Rüstung herstellt, also Waffen herstellt. Was ja dann quasi heißt, dass in dem Moment, wo wir Musik auf Spotify streamen, zahlen wir irgendwie dafür, dass Waffen damit hergestellt werden. Und das ist einerseits scheiße, weil niemand möchte Waffen herstellen, würde ich denken, oder dafür bezahlen, Waffen herzustellen. Und andererseits eben, weil es mit etwas passiert, mit Musik, was, wie ich schon gesagt habe, so hochemotional ist und mit dem wir eigentlich meistens was anderes verbinden, nämlich Spaß, Freude, tiefe Gefühle, Zusammensein. So. Und das war so ein großer Kontrast, dass das richtig große Wellen geschlagen hat und viele leider nicht, aber einige Musikerinnen schon angefangen haben, ihre Musik runterzunehmen von Spotify. Und dann kam ja letztes Jahr der große KI-Boom. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal festgestellt, oh scheiße, KI kann ja richtig gute Songs schreiben und die sind nicht mehr zu unterscheiden von menschengemachten Songs. Und in diesem Jahr, 2025, kam dann die große KI-Flut auch auf den Streaming-Services an. Mittlerweile gibt es die Zahl irgendwas zwischen 28% und 2/3 der Songs, die jeden Tag hochgeladen werden auf den Streaming-Diensten, sind KI-generiert. Und Spotify geht dagegen eben nicht vor. Es gibt andere, du unterbrichst mich einfach, weil ich zu lange rede, ne?
Hau rein.
Es gibt andere Streamingdienste. Dieser zum Beispiel markiert KI-generierte Songs, sodass man, man kann die sich natürlich gerne anhören, da ist ja jetzt erstmal per se nichts Schlimmes dran, aber man weiß dann wenigstens, das ist KI generiert und nicht so wie bei diesem Fall von The Velvet Sundown zum Beispiel, eine KI-generierte Band, die auch Mitte des Jahres sehr viel für Furore gesorgt hat, weil sie eben auftritt wie eine echte Band, aber es nirgendwo stand, dass sie eine KI-Band sind. Mhm. Genau, dann steht da wenigstens KI-Band und man kann das erkennen. Spotify markiert das aber nicht. Und in den letzten Wochen ist dann auch immer mehr rechte KI-Musik auf den Streaming-Diensten aufgetaucht. Ich habe da auch drüber gesprochen, dass ich das auf einmal in meinem Release-Radar hatte, obwohl ich mit dieser Musik nicht interagiert habe, obwohl ich keine ähnlich klingende Musik höre, weil man könnte ja denken, dass ich irgendwie andersartig politische Musik höre oder Bands, die so ein bisschen ähnlich sind, sodass der Algorithmus dann denkt, okay, vielleicht könnte ihr das gefallen. War nicht der Fall.
Ja, aber zur Einordnung, Release-Radar sind ja Songs, die dir gefallen sollten. Das ist ja, keine originale Playlist, wie sie jeder ausgespielt bekommt. Das ist ja schon für dich. Damit macht das Spotify auch Werbung, dass sie quasi für dich vom Algorithmus her Songs zusammenstellen.
Ja. Und das schien ein Problem zu sein, was nicht nur ich hatte, sondern auch ganz viele andere Leute. Ich habe darüber auf Instagram auch gesprochen und so viele Leute haben gesagt, oh Gott, das ist mir auch schon passiert. Und jetzt gab es diesen Fall in den Niederlanden, dass eben von den Top 50 der viralsten Songs wahnsinnig viele einfach rechte KI-Songs sind. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Also wie es sein kann, kann man sich vielleicht noch ungefähr erklären, weil es ist ja wahnsinnig einfach, diese Sachen hochzuladen bei Spotify oder anderen Streaming-Diensten. Aber warum nimmt Spotify das in Kauf? Warum nehmen die in Kauf, dass so viel KI-generierte Musik hochgeladen wird? Und warum machen die nicht mal was dagegen, wenn es eben rechte Inhalte sind? Die Antwort dazu ist ganz einfach eigentlich.
Geld, oder?
Geld, ja. Das Problem ist ja, also es gibt ja kein größeres Problem für Streamingdienste als Leute, die die Musik dann da hören. Weil in dem Moment, wo Leute Musik auf Streamingdiensten hören, müssen die Streamingdienste dann Geld ausschütten an die Leute, die die Urheberrechte an diesen Songs haben. Und wer Urheberrechte an KI-Songs hat, weiß man eben nicht. Das hat sich alles so schnell entwickelt, dass es keine Gesetzgebung gibt dafür, wer eben diese Musik überhaupt machen darf, wer darf die hochladen, wo kommen diese Daten her, aufgrund dessen diese KI-Songs entstehen. KI-Songs können ja nur entstehen, weil sie ihre Informationen aus Songs holen, die es bereits gibt. Das heißt, es ist nur so eine Art Frankensteins Monster-Song, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und es gibt aber keine Regelungen bei KI-Songs, wer da eben der Urheber ist. Und deswegen gibt es noch keine richtige Ausschüttungslogik dazu. Und weiterhin war auch, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es ein viel diskutiertes Buch gab von Liz Pelly, das heißt Mood Machine, wo sie eben darauf eingeht, dass Spotify mittlerweile sehr viel dieser Musik selber auch hochlädt, um eben zu vermeiden, dass sie Tantiemen zahlen müssen.
Ach krass, okay. Also ganz klare Strategie auch, um Kosten zu entgehen, mehr Kosten, die man an KünstlerInnen hätte.
Das würde ich behaupten, ja.
Aber mal zu den KI-Songs. Was ist denn überhaupt ein KI-Song? Also ist das zum Beispiel schon ein KI-Song, wenn ich jetzt normalen Gesang aufnehme und dann dazu irgendwie mit KI eine Gitarre unterlege? Gibt es da überhaupt eine Definition, eine Begrifflichkeit dafür? Oder ist das auch noch ziemlich schwammig?
Gibt es nicht. Und das wird richtig, richtig spannend in den nächsten Jahren. Ich bin so gespannt, was da passiert. Als KI-Song würde ich jetzt erstmal definieren, dass er wirklich komplett generiert ist, ohne dass da ein Mensch mehr gemacht hat, als einen Prompt zu schreiben. Ansonsten glaube ich aber, also ich finde KI überhaupt nicht doof. KI kann so viele tolle Sachen ermöglichen. Und ich denke auch, dass das in der zukünftigen Musik einfach eine Rolle spielen wird, genauso wie der Synthesizer in den 70ern in die Musik eingezogen ist und ja heute auch ein komplett normales Tool ist, obwohl da keine richtigen Instrumente drin sind. Das ist Skandal. Das hat ja auch nicht allen gefallen, als das damals kam. Und das ist einfach ein Tool, was wir haben, zur Verfügung haben und was viele MusikerInnen auch nutzen werden und bestimmt auch zu ganz tollen Ergebnissen nutzen werden. Da bin ich mir total sicher, das passiert ja auch schon. Und deswegen muss es irgendwie eine Regelung geben, was muss man angeben, wenn man die Songs hochlädt auf den Streaming-Services und wie werden dann eben diese Sachen gekennzeichnet.
Also eine Kennzeichnungspflicht, mehr Transparenz zu schaffen,
genau. Wird wahrscheinlich die EU hat vorgesehen, dass es ab August 2026 eine Kennzeichnungspflicht gibt, was natürlich in dem Tempo, in dem wir uns bewegen, viel zu langsam ist. Also es ist ja noch fast ein Dreivierteljahr.
Ja, ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die große Schwierigkeit liegt ja dran, ich meine, diese Diskussion haben wir auch in der Kunstbranche an sich, also wenn wir jetzt über materielle Kunst auch sprechen, über Gemälde sprechen, ist das ja auch schon ein Thema, dass wir zum Beispiel Gemälde haben, die den Markt fluten, die KI generiert, malen oder mit Roboterarmen zum Beispiel irgendwie mit dem Pinsel schwingen. Wir haben es auch in der Wissenschaft, ja, in meinem Bereich zum Beispiel, dass man ja halt schon auch Arbeiten herstellen kann, eine Bachelorarbeit, Masterarbeit durch KI generierte Inhalte oder sogar komplett mit KI schreiben kann, wieder eine Kennzeichnungspflicht haben und nichtsdestotrotz dieser Test rauszufinden, ob das dann mit KI erstellt wurde oder nicht, der ist ja fast unmöglich. Also in der Wissenschaft ist es immer noch fast unmöglich. Es gibt bestimmte Tools, die sich anmaßen, sie kriegen dann eine Prozentzahl raus, so wie viel Prozent es von KI geschrieben wurde. Aber die false positive Richtungen, die es dann gehen kann, dass du vielleicht jemanden erwischt, der überhaupt das nicht mit KI gemacht hat, aber es liest sich vielleicht doch so, die ist immer noch vorhanden und die wird auch wahrscheinlich immer vorhanden sein, weil du möchtest ja, das ist ja auch der Sinn eines Rechts, du möchtest ja niemanden dafür anprangern oder vielleicht sogar verurteilen, wenn er das gar nicht getan hat. Und das ist ja schon auch die Schwierigkeit, wahrscheinlich bei einer Audiodatei, die ich dann hochlade, rauszufinden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfacher sogar ist, weil es von der physischen Art und Weise her, also von der Datei her, ob man da vielleicht in die Datei in die Codierung reingehen könnte als Spotify, ob man das dann wirklich rausfinden kann.
Ja, ich denke schon, dass man das kann. Also dieser kann es. Mhm. Und ich bin mir 100% sicher, dass Spotify das könnte.
Es auch könnte.
Es ist eine Frage des Wollens. Ist meine Theorie.
Mhm, verstehe. Du hast gerade schon in deinem großen Exkurs, was Problem ist an Spotify, einige Punkte genannt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Erstens hast du genannt, was Bezahlung angeht, auch an KünstlerInnen natürlich. Mhm. Da würde ich gerne mal ein, zwei Nachfragen stellen. Wie viel bezahlt denn Spotify so an einen Künstler? Also angenommen, ich habe jetzt eine Band, ich bin Solo-Künstler, lade irgendwie was hoch. Das wird jetzt so und so oft angeklickt. Kriege ich dann direkt Geld ausgezahlt pro Klick oder wie läuft das?
Nee, leider nicht. Also es gibt bei Spotify dieses System, dass eben alle Einnahmen, die generiert werden, in einen Topf geschmissen werden. Und dann wird eben prozentual nach wie viel Engagement du auf der Plattform hast, ausgezahlt. Weswegen, wenn ich nur eine kleine Indie-Künstlerin höre, geht mein Geld trotzdem an Taylor Swift. Einfach weil sie sehr, sehr viele, also so eine der größten Artists auf der Plattform ist. Das ist ein bisschen unfair, deswegen sind diese viel zitierten 0,00, vielleicht habe ich eine 0 vergessen, 0,3 Cent, also dieser ganz kleine Betrag, der immer kommuniziert wird im Zuge von, das ist das, was man pro Stream bei Spotify kriegt, nicht so ganz die Wahrheit, weil es eben nicht nach Stream abgerechnet wird, sondern dann nochmal dieses System reinkommt, dass nach wer macht wie viele Klicks auf der Plattform abgezählt wird.
Deswegen, aber ich meine, einen Klick kriege ich ja nicht nur durch einen Song, den kriege ich auch, wenn ich irgendwie in Playlists erscheine, wenn ich irgendwie gefeatured werde.
Das ja, ist ja, genau. Also ich meine schon per Stream, nicht per Klick. So, also,
aber dann habe ich trotzdem einen riesen Vorteil, wenn ich zum Beispiel in solchen Playlists öfter.
Ja, natürlich. Weswegen es ja auch immer viel Kritik gibt, dass die Major Artists, also die Artists von den Labels Sony, Universal und Warner,
Das sind die drei großen Player, genau, ne?
Die drei großen Major-Labels, dass die sehr viel mehr präsent sind auf der Plattform als Leute, die eben diese Connections nicht haben. Was natürlich auch viel beeinflusst, wer wird gehört, wer kommt in die Playlist, wer wird algorithmisch vorgeschlagen als nächster Song, wenn man so Autoplay anhat. Mhm. Und das ist auch wahnsinnig interessant, wenn man sich anguckt, wie entsteht unser Musikgeschmack. Denn da kann Spotify natürlich sehr viel regeln und das, was wir denken, was unser individueller Geschmack ist, wird mittlerweile eben sehr viel auch beeinflusst davon, wie diese Algorithmen im Streaming funktionieren. Und nun kann man sagen, ja gut, unsere Musikgeschmäcker wurden ja schon immer von externen Leuten beeinflusst sein, dass unsere großen Geschwister oder eben auch Radiosender, die früher die Gatekeeper waren, und heute ist es dann eben Spotify, die entscheiden, was jetzt mehr ausgespielt wird. Und wenn man eben was anderes hören will, muss man tiefer graben oder sich woanders bewegen. Ich habe vergessen, was der Anfang der Frage war. Musst du noch mal sagen?
Ich meine, es geht, glaube ich, allgemein darum, also wie viel bezahlen Künstler, wie viel kriegen KünstlerInnen überhaupt bezahlt? Und wenn du da schon sagst, es gibt dieses Machtgefüge, dass du diese drei großen Major-Labels hast mit Universal, Sony und Warner waren es, ne? Mhm. Dann haben die auch ein Interesse daran, öfter gefeatured zu werden in Playlists, dass deren KünstlerInnen da rauskommen. Denk, fließt da, also mal so gefragt, vielleicht weißt du es auch gar nicht, ehrlich, kannst ruhig ehrlich sein, fließt da dann Geld dafür, dass ich auf einer bestimmten, keine Ahnung, Indie-Playlist irgendwie auch auf dem Cover stehe?
So direkt nicht, dass du auf dem Cover stehst, aber diese Labels haben Anteile an Spotify. Also die sind in gewisser Weise Anteilseigner und haben da eben dann auch Dinge mitzureden und haben, nicht mehr so, die haben eine gewisse Macht, dadurch, dass sie ihre Kataloge, also ihre ganzen Songs, zur Verfügung stellen für diese Streaming-Dienste, aber mittlerweile ist Spotify halt so allmächtig, ist ja auch Marktführer, sehr weit hinter Apple, vor Apple und den ganzen anderen Streamern.
Gibt es da Zahlen dazu oder kannst du ungefähr einen Vergleich nennen? Also Spotify ist der größte Streaming-Anbieter der Welt.
Spotify ist der größte Streaming-Anbieter mit Abstand, irgendwas zwischen 700 und 800 Millionen UserInnen und dann kommt Apple, dann kommt, warte mal, ich habe irgendwo die Zahlen.
Mhm. Und dann kommt Apple Tidal gibt es noch, ne?
Tidal Deezer. Ist ganz, ganz klein. Deezer ist ganz klein. Und
YouTube Music, spielen die eine Rolle inzwischen?
Also YouTube Music glaube ich weniger, aber YouTube als Plattform ist natürlich auch zum Musikhören komplett wichtig geworden mittlerweile. Und ich kann ja noch mal so ein paar Zahlen nennen, weil klar kann man das nicht so total sagen, was die Leute verdienen, aber es gibt Schätzungen. Natürlich lässt sich Spotify da nicht in die Karten gucken und sagt, guck mal hier,
das ist genau das,
was wir auszahlen. Die sind wirklich abgeschirmt, auch die ganzen Editoren und die Leute, die da arbeiten, du kommst nicht an die ran. Das ist wirklich immer so ein Geheimnis. Aber es gibt Schätzungen, was man verdient auf den einzelnen Plattformen. Und da ist Spotify tatsächlich das Schlusslicht. Es gibt eine schöne Tabelle für, was man verdient pro 1000 Streams. Da ist Spotify mit 2,80 Euro ungefähr dabei. Dann haben wir Amazon Music mit 3,70 Euro. Deezer mit 6,22 Euro. Apple Music auch 6,70 Euro ungefähr. Also schon das Dreifache von Spotify.
Ja.
Dann kommt Tidal, 11,50 Euro.
Das ist schon viel mehr dann.
Das ist schon viel mehr.
Das ist von fast
und der Player, der in den letzten Wochen bei mir in den Konversationen oft aufgetaucht ist, ist Qobuz oder Qobuz, ist ein neuer französischer Streamingdienst.
Krass,
und die zahlen, die zahlen pro 1000 Streams was um die 18 Euro. Es ist also neunmal, beziehungsweise irgendwas zwischen 6 und 9 Mal so viel wie Spotify. Wenn ihr also denkt, KünstlerInnenvergütung ist was, wo ihr gerne beitragen möchtet, dann wäre das ein guter Grund, den Streaming-Anbieter zu wechseln. Mal abgesehen von der ganzen politischen Ebene, wie eben Rüstungsinvestitionen oder rechten KI-Songs. Ist also sowas kann schon voll den Unterschied machen, obwohl man auch sagen muss, dass jeder Streaming-Dienst irgendwie problematisch ist, weil es eben auch mit 18 Euro pro 1000 Streams viel, viel, viel zu wenig ist für das, was eben an Arbeit reingeht in Musik und das, was KünstlerInnen leisten müssen, um kreativ zu sein. Ihr wisst ja, das wird alles teurer, nicht nur bei uns, also nicht nur, wenn ich jetzt als Privatperson einkaufen gehe, aber auch alle Kosten fürs Touren, für Engineering, für Studiomiete, alles hochgegangen. Und deswegen haben MusikerInnen natürlich auch viel größere Kosten momentan.
Mhm. Aber ich meine, das bedeutet ja auch, wenn ich jetzt, selbst wenn wir davon ausgehen, du verdienst 15 Euro pro 1000 Streams, um davon leben zu können, musst du ja eine richtig, richtig große Band sein. Also
exakt.
Nur von davon leben zu können, ist ja eigentlich nicht möglich. Ich meine, wir können es mal veranschlagen und hochrechnen. Du müsstest ja dann wie viele 100.000 Streams haben.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass Spotify zum 01.01.2024 gesagt hat, wir zahlen erst ab dem ersten ab dem tausendsten Stream und alles darunter, die 999 Streams darunter, die werden gar nicht bezahlt. Das heißt, kleine Indie-Bands kommen auf 1000 Streams, aber vielleicht auch schwierig und kriegen dann einfach gar kein Geld dafür, dass sie ihre Musik da anbieten. Und das gilt auch pro Jahr. Das heißt, wenn du sagst, oh, in den letzten 5 Jahren habe ich 1000 Streams gemacht, dann kriegst du trotzdem kein Geld, weil das wird immer an jedem 1.1. auf null gesetzt. So.
Ach, krass.
Ja, das ist natürlich, also, und das betrifft, ich glaube, irgendwas um die 85% vom ganzen Katalog von Spotify. Und das ist natürlich geil, wenn man einfach 85% der Musik gar nicht bezahlt, die so auf der Stadt.
Und die anderen 15% sind aber halt, das sind 15% der Gesamtmasse, von der Quantität her gar nicht so viele, aber sie machen einfach so viel aus, weil sie dann die Big Player sind, die wirklich damit dann schon was verdienen, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei den richtig großen Artists ausschaut, aber die verdienen schon durch Spotify dann wirklich was.
Das kommt auch bei ihnen an. Die verdienen schon und gleichzeitig ist es natürlich so, dass du auch als kleine und mittlere Band deine Musik trotzdem nicht runternimmst von den DSPs.
Ja.
Also DSP ist so die Abkürzung für Digital Service Provider, also die ganzen Streamingdienste. Weil es eine Sichtbarkeit ist, weil es trotzdem immer, wenn die Chance auch kleiner ist, trotzdem immer eine Chance bietet, dass sich Leute zufällig irgendwie entdecken. Und in der Mischkalkulation, die man so macht als kleinere Band, dann vielleicht nicht der große Anteil ist, aber eben doch ein Anteil, um am Ende auf die Summe zu kommen, die man braucht, um die Miete zu zahlen. Mhm.
Ja, und du ja vielleicht dann doch die Hoffnung hast, in einer bestimmten Playlist unterzukommen, wenn du dich öffentlich dagegen äußerst, gegen Spotify, du vielleicht die Sorge hast, dass sie dich dann irgendwie auf irgendeine Liste setzen könnten. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber dass sie dann irgendwie keine Lust mehr haben, dich zu featuren oder irgendwie noch zu pushen. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch gerade bei vielen kleinen KünstlerInnen gewisser Druck vorherrscht, sich dann auch eben nicht zu äußern zu bestimmten Thematiken.
Ja, das kann passieren. Ich weiß nicht, inwieweit die DSPs dahinterher sind. Ich habe vor ein paar Jahre bei einem Label gearbeitet und da dann auch direkt kommuniziert mit den Editoren der Playlists, die für uns gerne relevant waren. Mhm. Und uns wurde von unserem Label dann schon immer gesagt, guckt, dass ihr alle Streaming-Services gleich behandelt, gleich auflistet auf der Website und so. Weil wenn da jemand fehlt, dann, und die kriegen das mit, dann werden die das persönlich nehmen. Und das ist ja auch schon so absurd, was für Macht und was für Kindergarten das auch irgendwie ist. Aber weil sie können es sich halt leisten. So, Streaming ist, glaube ich, macht 80% des Musikumsatzes aus im gesamten Musikmarkt. So. Also 80% der Einnahmen in der Musik werden über Streaming gemacht.
Spannend. Danke für den Einblick. Wenn ich jetzt ein Künstler bin, aufstrebender Künstler, wie verdiene ich dann sonst mein Geld, wenn ich anscheinend sehe, dass Spotify oder die Streamingdienste an sich mir jetzt dann nicht, mir nicht helfen, meinen Unterhalt zu finanzieren oder anfangs auch eigentlich gar nicht helfen und später dann auch nicht genügend?
Das ist eine sehr gute Frage. Was würdest du denken?
Konzerte wahrscheinlich weit vorne drin, aber auch da hast du ja gerade eben auch viele steigende Kosten. Auch mit in der Eventbranche, glaube ich, auch keine einfache Branche derzeit oder seit Corona, die auch sehr zu kämpfen hat. Ich weiß nicht, wie viel Prozent von einem Konzert bleibt an einem Künstler hängen? Gibt es da eine Richtzahl? Hast du eine Ahnung?
Ich habe keinen im Kopf, aber es ist tatsächlich, sagt man ja, geht zu den Konzerten, wenn ihr die MusikerInnen unterstützen wollt. Und das ist auch immer noch eine gute Idee, schon allein für einen selber, weil Konzerte, ich spreche aus meiner Sicht, aber ich denke auch für die Gesundheit und für so ein gemeinschaftliches Erleben einfach total wichtig sind. Und Live-Musik ist ja nochmal was ganz anderes als Recorded Music.
Da ändert sich wahrscheinlich, oder da gibt es ja auch dann die große Unterscheidung zu KI, oder? Weil da kannst du ja wirklich sehen, da stecken Menschen dahinter, die dran arbeiten.
Exakt. Und ich sehe tatsächlich jetzt schon, dass es viel mehr Bedürfnis nach echtem Zusammensein und nach echten Erlebnissen gibt. Und da bin ich auch super gespannt, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre. Aber zurück zur Frage, wie machen Musikerinnen eigentlich Geld? Ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Also ich kenne im kleinen Bereich fast niemanden, der oder die nicht einen Brotjob nebenbei hat. Es gibt ganz, ganz wenig MusikerInnen, die wirklich sagen können, okay, ich leiste mir das jetzt, hauptberuflich Musik zu machen und gucke mal, wo ich dabei rauskomme. Auch so Bands, wo man denkt, so, die gibt's doch schon ein paar Jahre und die haben ja auch schon erfolgreiche Alben oder so. Aber am Ende reicht's dann oft doch nicht. Und es ist natürlich auch immer eine Mischung aus allem. Also man muss sich breitbeinig aufstellen, dass man eben Streaming hat, dass man physische Tonträger verkauft, Merchandise verkauft, live spielt, so weit wie möglich. Und dann hofft, dass am Ende noch was übrig bleibt. Aber ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen, der jetzt Konzerte für 1 Euro spielt, als eine Art Protestaktion. Also die Konzerttickets kosten halt 1 Euro, weil der sagt, wenn wir Konzerte genauso schlecht bezahlen würden wie Streaming, dann würden die 1 Euro kosten. Und man sagt immer, dass die Leute noch Geld verdienen bei Konzerten, aber mittlerweile sind das wirklich Kleckerbeträge, die dann am Ende übrig sind. Ich finde es immer am spannendsten bei Festivals, wo dann wirklich so 500-Euro Gagen gezahlt werden, wo man denkt, so 500 € ist doch toll, aber da ist dann auch keine Anreise drin, da ist keine Unterkunft drin. Und wenn wir uns die Tickets der Bahn angucken oder so, dann sind 500 € ja sehr schnell weg.
Von welcher Höhe sprechen wir da bei einer 500-Euro-Band auf dem Festival? Also das ist ja jetzt kein, das wird kein Riesenfestival sein, oder? Ich denke mal, die großen Player, so Offset Hurricane, die zahlen doch deutlich mehr aus. Oder sind die auch bei solchen?
Ja, das kommt auch immer auf die Band an. Also natürlich, wenn die Headliner kriegen, da 6-stellige Gagen mindestens, nehme ich an.
Da war ich sogar von 7-stelligen, da meine ich.
Ja, das kann durchaus sein mittlerweile.
Was auch crazy ist, also die Überlegung, dass du da für einen Auftritt über Millionen bekommst.
Ich meine jetzt so kleinere Sachen wie, sagen wir, Apple Tree Garden oder...
Ja, cooles Festival, da war ich mal im 18.
Ja, immer gut und so. Also wirklich Festivals, die wichtig sind, um eine Infrastruktur aufzubauen und um eben die KünstlerInnen von morgen auch mal irgendwo spielen zu lassen, damit die sich einem Publikum präsentieren können. Das ist auch gar nicht... Also viele Festivals können auch gar nicht mehr zahlen. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich wollte nur sagen, dass man eben von diesen Auftritten
nicht
gar nicht leben kann. So.
Ja.
Und eigene Touren sind ja dann nochmal was ganz anderes. Da ist man gut dabei, wenn man ein Solokünstler ist. Aber wenn man dann noch eine ganze Band hat und diese Gagen immer durch 3, 4, 5 teilen muss, dann hat man vielleicht noch ein Management und jemand, der das Merch macht. Da ist dann schon, ist schwierig.
Ist ein Druck drauf. Das heißt, okay, also Konzerte bringen einen nicht zu unendlichem Reichtum oder auch gar nicht dafür oder dazu, wirklich das Dach über dem Kopf gut zu bezahlen. Dann hast du gesagt, physische Tonträger, also Vinyls, die gerade auch wieder im Boomen sind, CDs zum Teil noch, die bringen schon auch was.
Kassetten auch, ja.
Stimmt, die kommen auch wieder, sich auch immer wieder.
Ja, die bringen auf jeden Fall auch was. Es ist immer besser, also von dem Geld, was ihr für eine Vinyl bezahlt, müsste die Band sehr, sehr lange für streamen. Also ihr könnt euch mal selber ausrechnen, wie viel. 25 € bei Spotify wären das, keine Ahnung, 50.000 Streams oder so, die man da haben muss. Nee, das war mathematisch nicht korrekt. Ich habe ja 3 € gesagt. Egal, macht die, ich bin Frau Musik, nicht Frau Mathe, rechnet selber.
25, ja, durch 8 Mal, ja, doch, um die 8.000 dann.
Ja, also wenn 10.000 Streams ungefähr. Und das ist schwer zu erreichen für kleinere Bands. Und dann ist natürlich toll, wenn man das mit einem Mal mit einer Vinylplatte reinholen kann. So. Und da gehen natürlich auch immer noch Produktionskosten und Steuern und so ab. Aber am Ende verdient man damit mehr als mit Streaming.
Cool. Sammelst du Vinyls? Oder hast du einen Plattenspieler?
Ich habe einen Plattenspieler, da höre ich aber nur alte Musik. Also ich sammle so Amiga-Platten. Und neue Musik streame ich tatsächlich nur. Und ich bin aber großer Fan von direkter KünstlerInnenvergütung. Das heißt, ich sammle nicht gerne Zeug. Ich habe auch genug T-Shirts bis an mein Lebensende und so. Und finde auch, viele Band-T-Shirts sind nicht immer so schön, da ist schon, und trotzdem möchte ich ja die Leute unterstützen und bin deswegen großer Fan davon, den Leuten direkt Geld zu geben, weil die arbeiten ja schon für mich, also die haben ja schon einen Wert erbracht und damit die einfach weitermachen können, damit die ihre Studiomiete bezahlen können, klar, ich höre mir die Musik dann an bei Tidal oder wo ich bin und zahle dann aber eben eine extra Summe auf deren PayPal-Konto, wenn sie das anbieten oder bei deren Patreon-Account zum Beispiel, wenn Bands das anbieten. Und ich hoffe, dass wir sowas in Zukunft öfter sehen, dass eben Bands viel mehr über Geld sprechen müssen und sehr viel mehr von uns Fans, das checken, dass es nötig ist, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass unsere 15 €, die wir im Monat für Streaming ausgeben, irgendwas ändern an der Lebensrealität der Leute, die uns so glücklich machen, so oft. Oder auch traurig. Und dann sind wir trotzdem glücklich, weil traurig ist auch manchmal wichtig.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Danke, wäre schon ein super Schlusswort, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ich bin irgendwie noch voll drin, mir macht es richtig Spaß. Noch ein, zwei Themen würde ich gerne noch abfragen, auch die mich persönlich interessieren, weil ich bin ja, im Gegensatz auch zu Ronja, was sie eingangs meinte, ich liebe Musik und diese Musikthemen. Ich gehe auch im Monat mindestens ein, eher zweimal auf Konzerte und habe so viele Fragen, immer wenn ich mit Leuten aus der Branche spreche, wenn ich mit Tonmännern oder Tonfrauen spreche, die da wirklich drin arbeiten, in der täglichen Arbeit auch. Ich habe auch einen Kumpel, der arbeitet bei Konzerten, hilft da immer aus und der kann auch immer coole Geschichten erzählen, wie zum Beispiel Anreise von KünstlerInnen funktioniert bei Touren oder bei Festivals. Finde ich auch immer total interessant, so Side-Stories. Aber was mich noch interessieren würde, mal um dieses Big Picture aufzumachen, also jetzt auch vielleicht sogar Politik anzusprechen oder andere Akteure, was müsste denn passieren, dass da wirklich dass da ein Umdenken stattfindet? Bräuchte es eine Regulierung, mal um dieses Wort in den Mund zu nehmen, bräuchte es vielleicht eine Transparenzpflicht, auch was bestimmte Zahlen angeht, weil wenn man sich das jetzt mal anschaut, auch zu gucken, wie viel verdient eigentlich ein Künstler, eine Künstlerin, ist ja, wie du gerade gesagt hast, total schwer auszurechnen, nicht so ganz transparent. Ich weiß nicht, ob die KünstlerInnen selber überhaupt eine klare Auflistung bekommen, wie viel Streams, pipapo. Und auch jetzt Spotify Rap zum Beispiel, mir kommen diese Zahlen zum Teil irgendwie gewürfelt vor und ich kann nicht so ganz sehen, ist das jetzt wirklich so? Ist das jetzt so transparent, dass wirklich die Top-Podcasts alle zufällig Spotify-Exclusive-Podcasts sind? Ich weiß nicht. Mir kam direkt so der Gedanke, stimmt das überhaupt? Gibt es da eine Transparenzpflicht bei sowas?
Oh, also zu dem Spotify Rap kann ich dir das noch erklären, weil tatsächlich ja viele das Gefühl haben, dass das gar nicht übereinstimmt mit dem, was sie gehört haben oder dass, wenn sie die eigene Liste gemacht hätten, dass die ganz anders aussehen würde. Und da habe ich zwei Punkte, die ich spannend finde, ist eben, wie ich schon gesagt habe, dass eben Spotify in gewisser Weise uns diktiert, was wir gut fanden. Und ich bin großer Fan davon, und das könnt ihr auch mal gerne selber ausprobieren, sich selber hinzusetzen mit Stift und Papier und zu sagen, welche Alben, welche Songs waren mir wirklich wichtig, welche haben mich berührt, welche haben mich begleitet. Und dann schreibt ihr das mal selber auf. Und dann könnt ihr das abgleichen mit dem, was Spotify euch vorschlägt. Und ich glaube, da könnten Diskrepanzen auftreten. Und warum das so ist, ist tatsächlich, da habe ich einen ganz spannenden Artikel drüber gelesen, ist etwas, das heißt Intense Listening Clusters. Das bedeutet, dass Songs, die du in einer kurzen Zeit sehr oft hörst, höher gerankt werden als Songs, die du regelmäßig, aber öfter hörst. Weißt du, also wenn du zwei Tage hast.
Intensives Anhören, so.
Wenn du
so
zwei Tage hast, wo du irgendwie 60 Mal Tau mich auf von Zartmann hörst, aber übers ganze Jahr 120 Mal Nina Chuba, dann ist Zartmann vielleicht eher in deiner Liste als Nina Chuba.
Ja.
Einfach weil diese Emotion anscheinend höher rankt, wenn man es öfter macht.
Das könnte eine Geschichte von einer Freundin erklären, die es mir gestern Abend noch in der Bar erzählt hat. Und zwar, sie meinte, sie meinte aus ihrer Sicht, bei ihr sei als Platz 2 in dieser Top 100 Liste Unsicher von Nina Chuba. Ein Lied, das ja dieses Jahr ziemlich hoch und runter lief. Bei mir ist, glaube ich, auch in der Top 100 drin. Ich habe das schon auch öfter gehört. Aber sie meinte, sie würde wirklich die Hand dafür ins Feuer legen, nicht öfter als 10 Mal gehört. Und sie hat das mal eine Woche cool gefunden, hat sie aber danach direkt eigentlich keine Lust mehr drauf gehabt, weil sie dann irgendwie tot gehört hat, das auch noch im Radio lief und sie danach das seit Monaten nicht mehr gehört hat. Das könnte ja so ein bisschen das erklären, dass sie es vielleicht in einer kurzen Zeit ein paar Mal zu oft gehört hat, auch wenn 10 Mal ihrer Ansicht nach immer noch nicht viel ist und das vielleicht dazu geführt hat, dass es jetzt in den Top 3 ist, also es ist zweiter Platz in ihrer ganzen Liste und sie hat sich gedacht, hey, das habe ich nie gehört wirklich, also nie bewusst zumindest, vielleicht wurde es auch öfter durch Playlists ausgespielt, aber ihrer Ansicht nach war das komplett verfälscht.
Ja, genau, das sind eben diese Intense Listening Clusters beziehungsweise Spiked Listening Patterns heißt das auch.
Spannend, okay, cool, dass es dafür auch einen Begriff gibt oder dass das zumindest erklärt wird, weil ich stelle mir das auch jedes Jahr die Frage bei manchen Songs, wie kommen die da rein? So oft habe ich die wirklich nicht gehört. Ja. Wobei insgesamt ist ja schon relativ, zumindest was mein Empfinden angeht, repräsentativ. Also meine Top 5 Songs sind alles auch von der Band, die ich dieses Jahr rauf und runter gehört habe. Das ist sehr homogen, leider nicht sehr heterogen. Bei mir muss ich wirklich sagen, bin da echt reingetappt irgendwie in ein Album, das ich sehr gefeiert habe. Und das ist bei mir komplett durchgezogen. Ich weiß nicht.
Ja, aber es ist ja auch voll fair. Ich finde tatsächlich nur, dass es manchmal wirklich, also abgesehen, egal wo, ich finde, dass es Unterschiede gibt zwischen, das habe ich oft gehört und das habe ich gerne gehört und das hat mir viel bedeutet. Ich habe auch sehr oft Tau mich auf von Zartmann gehört, aber es hat keine emotionale Bedeutung für mich. Da sind halt in meiner Liste ganz andere Sachen drin.
So. Ja, zumal es Songs gibt, die ich gar nicht so oft hören kann, weil ich habe Angst, die kaputt zu hören. Und es gibt auch andere Songs, bei denen ich direkt in Weinen ausbreche, weil ich an bestimmte Erlebnisse denke oder bestimmte Situationen, die ich mir auch jetzt nicht 10-mal am Tag geben möchte, obwohl ich diesen Song vielleicht in einer der schönsten Songs der Welt finde. Aber ich kann es halt nicht 10-mal hören. Also was du auch sagst, ist, Quantität ist ja wirklich nicht ausschlaggebend dafür, wie gut ein Song vielleicht ist oder wie toll ich den finde.
Ja.
Okay, spannend. Das heißt auch für die UserInnen und HörerInnen hier da draußen, nicht denken, dass nur weil irgendwelche Top-Songs drin sind, dass ihr deswegen die auch am liebsten findet. Sondern es gibt auch eine andere Form von Beurteilung, was euer Lieblingslied, eure Lieblingsband so ausmacht.
Ne? Ja, und um die andere Frage mal ein bisschen zu beantworten, ja, wir brauchen Regulierungen, wir brauchen eine Transparenzpflicht, wir brauchen ein Grundeinkommen, mal ganz utopisch gedacht, damit MusikerInnen eben überleben können. Und also wir brauchen alle ein Grundeinkommen, aber für KünstlerInnen wäre es natürlich besonders schön.
Gerade in einer Zeit, wo KI so reinströmt, ich meine, es gibt ja auch in anderen Branchen und Bereichen gerade Diskussionen tatsächlich um dieses Grundeinkommen bzw. um eine Absicherung, dass wenn dein Job so auf der Kippe steht, dass du eigentlich abgesichert sein müsstest vom Staat, weil eben etwas reingeflutet wird, was du nicht selber und was auch niemand anderes wirklich gerade kontrollieren kann. Und so wie du es gerade erzählst, gerade mit KI-Musik, klingt es ja so, als wäre dies zum Teil schon so beliebt und so intransparent gleichzeitig aber auch, dass da Künstler in totalen Biegen und Brechen unter Druck stehen.
Ja, und was uns immer bewusst sein muss, ist, Spotify ist nicht die Caritas. Spotify ist ein privates Unternehmen, deren Ziel ist es, Geld zu verdienen. Und das ist deren oberste Prämisse und alles andere muss sich da unterordnen. Und das kann man finden, wie man will. Das ist einfach Marktlogik. Das ist scheiße. Aber die machen jetzt per se nichts Illegales oder so. Und deswegen ist natürlich auch diese Aufregung über, dass der Chef in Rüstungsindustrie investiert, moralisch richtig, aber faktisch geht uns das ja gar nichts an, was der mit seinem privat erwirtschafteten Geld macht. Wenn wir jetzt mal ganz rational das ansehen. Ich finde es auch nicht geil. Und ich finde, wir sollten alle weggehen von Spotify und uns alle Alternativen suchen zu Musikstreaming überhaupt. Weil egal welche Plattform, ist alles nicht gut für KünstlerInnen. So.
Ja klar, aber trotzdem leben wir in einer globalen Welt, wo alles connected ist. Und das ist mal wieder ein prima, super duper Beispiel ist, dass etwas, was eigentlich im ersten Sinne ja wirklich, wie du vorhin gesagt hast, für dein Wohlbefinden, für deine Emotionen da sein sollte, so eine negative Auswirkung auch auf die Welt haben kann, wenn dann auf einmal der CEO entscheidet, Waffen zu produzieren oder die Waffenproduktion zu unterstützen und dadurch vielleicht Kriege anzuheizen auf der Welt. Ja. Okay, danke Melanie, das war ein Rundumschlag um dieses Thema. Ich hätte, wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir drüber plaudern, machen wir vielleicht mal an anderer Stelle nochmal. Aber mir hat es jetzt schon mal einen super Einblick gegeben, dieses Thema Spotify-Rap, einfach weil es mich die Woche auch irgendwie bewegt hat. Auch die Freundin, mit der ich gestern gesprochen hatte, noch eine kurze Geschichte dazu. Sie meinte tatsächlich, sie findet es jedes Jahr einen richtig schlimmen Moment für sie, weil sie emotional sich dann irgendwie vergleicht und nicht cool findet. Also sie fühlt sich... Sie hat das Gefühl, das Selbstwertgefühl nimmt ab von ihr, wenn sie sich da vergleicht.
Sie vergleicht sich mit sich selber oder mit den anderen, die auch
ihr hören? Mit den anderen, die so viel hören. Sie denkt sich, oh, ich habe so wenig Musik gehört, ich müsste mehr hören. Sie
meint, aber da sagst du ihr mal, Musikjournalistin Melanie Golin hatte in ihrem Rap immer nur so 34.000 Minuten, was halt richtig, richtig wenig ist. Und alle meine Freundinnen, die nicht in der Musikindustrie arbeiten, die hatten so 120.000. Ich dachte, so Gottes Willen. Es ist doch
aber mein Beruf. Das ist ja auch, aber auch da, ich meine, über die Anzahl von Minuten, das lässt sich ja auch nicht, sie hört auch viel Platte zum Beispiel, das lässt sich ja überhaupt nicht da messen. Wenn du YouTube, ich höre zum Beispiel ein, zwei Lieder immer im Livestream auf YouTube, weil ich diese Live-Version viel cooler finde als die Originalversion. Das wird ja auch nicht mit reingezählt. Aber worauf ich hinaus möchte, es erzeugt nicht nur dieses Konnektivitätsgefühl, dass du dich verbunden fühlst, dass du diese Vergleichbarkeit irgendwie auch cool findest. Das ist bei vielen der Fall, aber es gibt schon auch Bewegungen oder Gedankengänge, die dann in die andere Richtung gehen. Dass da vielleicht sich manche irgendwie nicht so cool fühlen, weil sie das Gefühl haben, irgendwie dieser Vergleich, der tut nicht gut. Sie müssten viel mehr hören. Sie haben irgendwie den Druck, bestimmte Artists dann zu hören. Oh, tau mich auf und Zappmann ist Nummer 1. Ich habe das gar nicht gehört. Ich feiere das gar nicht. Keine Ahnung. Das ist
der Sinn von Musik hören, ne?
Absolut, genau. Muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Also ich will es jetzt nicht zu überdramatisieren, aber ich glaube, man muss sich schon bewusst machen, dass Musik ist ja eigentlich, ich liebe Musik und ich bin zum Beispiel richtig oft mit diesem Gedankengang, ich dir auch mal dazu TikTok-Videos mit so Gedankenexperimenten, wärst du lieber blind oder taub? Das ist ein ganz, weißt du? Und ich denke mir richtig oft, natürlich will niemand blind sein, aber ich fände es so schlimm, keine Musik mehr zu hören, weil ich liebe Musik. Und ich habe bis heute nicht entschieden, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich hoffe, ich muss es nie, was ich wählen würde. Ich weiß nicht, wie es dir da geht als Musikjournalistin. Aber wärst du lieber blind oder lieber taub, wenn ich entscheiden müsstest? Das ist echt eine schwierige und auch nicht so ganz faire Frage. Aber
ja, ich möchte die Antwort gerne vertagen. Da muss ich drüber nachdenken.
Vollkommen fein, denk mal drüber nach. Ich liebe, also ich hoffe, es kam rüber. Wir beide lieben.
Aber ich glaube, ich könnte auch noch Musikjournalistin sein, wenn ich blind wäre. Und das ist vielleicht die Antwort.
Das stimmt, ja. Sehr schön. Danke für deine Einblicke in diese Branche, die ja schon auch umstritten ist, beziehungsweise einfach auch nicht immer gerecht zugeht und gleichzeitig
kaputt.
Da trotzdem
ist
so
sehr,
viel.
Sehr, sehr kaputt, auch. Du kannst es ruhig sagen.
Okay, you word it that way. Okay. Danke. Hast du noch was, das du loswerden möchtest zum Ende?
Ich wollte nur sagen, wenn euch dieses Thema interessiert und ihr denkt so, hey, ich möchte bei Spotify weg oder ich bin bei einem anderen Streamer und das ist mir aber immer noch nicht fair genug, dann googelt einfach mal Spotify-Alternativen. Da gibt es gerade richtig, richtig viele gute Ideen, zum Beispiel Subvert. Das ist ein Streaming-Service, der genossenschaftlich sich organisieren will. Finde ich super spannend. Ich bin keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich habe einfach mal auf gut Glück da so Anteile gezeichnet, so Mitgliedschaft gezeichnet. Oder was ich jedes Jahr mache, und das empfehle ich wirklich allen, ist die Fastenzeit vor Ostern zu nutzen und Musikstreaming-Fasten zu machen. Probiert doch einfach mal aus, ob ihr ohne Musikstreaming leben könnt. Und ich komme immer wieder an einen Punkt, wo ich denke, es ist viel geiler und es macht viel mehr Spaß, wenn man Musik viel intensiver hört, wenn man nicht in jedem Moment den Impuls nachgehen kann, jetzt dieses Lied. Sondern man muss dann hören, was man hat, was man auf dem MP3-Player hat oder als CD oder so. Und das gibt eine viel intensivere Bindung. Kann ich sehr als Experiment empfehlen.
Cool, okay. Testen wir mal aus. In ein paar Monaten ist er dann auch schon wieder soweit. Alles klar. Danke, Melanie. Danke, dass du dabei warst.
Ja.
So, und dann euch da draußen überall außerhalb. Schöne Woche. Genießt die Weihnachtszeit und bis nächste Woche. Tschüss.